Und das Lesen aus 2. Mose 25, Vers 10. Und sie sollen eine Lade von Akazienholz machen, 2,5 Elle ihre Länge und 1,5 Elle ihre Breite und 1,5 Elle ihre Höhe. Und du sollst sie überziehen mit reinem Golde, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen. Und mache einen goldenen Kranz daran ringsum und gieße sie dieselbe 4 Ringe von Gold und setze sie an ihre 4 Ecken, und zwar 2 Ringe an ihrer einen Seite und 2 Ringe an ihrer anderen Seite. Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold und bringe die Stangen in die Ringe an den Seiten der Lade, um die Lade mit denselben zu tragen. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade sein, sie sollen nicht daraus entfernt werden. Und lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde, und mache ihr einen Deckel von reinem Golde, 2,5 Elle seine Länge und 1,5 Elle seine Breite. Und mache 2 Cherubim von Gold. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Deckels. Und machen einen Cherub an dem Ende der einen Seite und einen Cherub an dem Ende der anderen Seite. Aus dem Deckel sollst ihr die Cherubim machen, an seinen beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, den Deckel mit ihren Flügeln überdecken und ihre Angesichter einander gegenüber. Die Angesichter der Cherubim sollen gegen den Deckel gerichtet sein. Und lege den Deckel oben über die Lade. Und in die Lade sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und da selbst werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den 2 Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. Und dann noch von Hebräerbrief, Kapitel 9.
Hebräer 9, Vers 1.
Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das Heiligtum ein weltliches, denn eine Hütte wurde zugerichtet, die vordere, in welcher sowohl der Leuchter war, als auch der Tisch und die Darstellung der Brote, welche das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, welche das Allerheiligste genannt wird, die ein goldenes Räucherfass hatte. In der Note steht dann vielleicht einen goldenen Räucheraltar und die Lade des Bundes, überall mit Gold überdeckt, in welcher der goldene Krug war, der das Manna enthielt, und der Stab Aaron, der gesprochen hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über der Seiten aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Versöhnungsdeckel überschattend,
von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Von dem selben Kapitel noch. Vers 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz.
Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmel hierdurch gereinigt wurden, nämlich durch Blut. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht auf, dass er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht, mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung des Zeitalters geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. So weit.
Wenn wir das Wort Gottes so lesen, dann können wir so unmittelbar merken, dass es nicht ein Wort von Menschen ist, es ist göttlich. Es spricht zu unseren Herzen und es erfüllt die Bedürfnisse unserer Herzen, wenn über Vergebung der Sünden gesprochen wird. Wir haben gestern Abend gesehen, dass die Schiffshütte, die Wohnung Gottes inmitten des Volkes Israel, in dreierlei Weise betrachtet werden kann, nämlich erstens als ein Zutritt zu Gott, der Zugang zu Gott, wie man nahen kann zu Gott, nämlich durch die Pforte, und das ist der Herr Jesus, der ist die Tür, und dann kommen wir bei dem ehernen Räucheraltar, das uns spricht von dem Kreuz des Herrn Jesus, und so können wir dann weitergehen, bis wir endlich kommen in das Allerheiligste, wo Gott selbst ist. Und das ist die wunderbare Gnade Gottes, dass es einen Weg gibt zu Gott. Die Kinder singen es schon. Jesus ist der Weg nach dem Vaterhaus. Zweitens haben wir gesehen, dass es auch eine Vorstellung gibt in seinen drei Abteilungen, der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste von dem Universum. Der Vorhof, das ist die Erde, wo das Kreuz gestanden hat, das eherne Brandopferaltar, wo auch das eherne Waschbecken gefunden wird, das noch zu tun hat mit Sünden auf dieser Erde, warum auch alles in dem Vorhof noch von Kupfer ist oder von Erz, das uns von der Kraft, welche in dem Herrn Jesus war, um das Gericht Gottes zu erdulden. Sobald wir aber dann eintreten in die zweite Abteilung, dann ist es alles Gold. Und das ist dann die himmlischen Äther. Das ist der Platz, wo die Priester, ihren Dienst ausüben dürfen.
Und das ist sehr merkwürdig, obwohl wir als Gläubige noch in der Wüste sind, auf Erden sind, mit unseren Leibern körperlich,
dennoch haben wir schon jetzt ein Zutritt in den himmlischen Öffnen. Ja, Gott sieht uns jetzt schon da versetzt. Und wir sind in Christus
schon da. Und das sind unsere Segnungen.
Das sind die geistlichen Segnungen. Da ist alles, was Gott in seiner Gnade uns in der Menge Geduld jetzt schon geschenkt hat. Und das ist unendlich groß. Das ist alles, was in den Herzen Gottes war.
Was er bedenken konnte
an Segnungen
für Menschen. Eigentlich ist es
dasselbe Teil, was Gott hat. Alles, was Gott hat, hat er uns geschenkt.
Er ist Gott, er bleibt Gott.
Ein Abstand war unendlich. Aber was Gott hat, sein Haus, sein Besitz, sein Erbteil, alles ist für seine Kinder. Ist das nicht groß? Und die dritte Abteilung ist dann, das ist dann die Wohnung selbst, das Heiligtum, das Allerheiligste, der Thron Gottes. Und da haben wir auch schon einen Zutritt, nämlich der Vorhang ist verrissen. Der Himmel ist jetzt schon geöffnet und wir haben jetzt einen freien Zutritt zu der unmittelbaren Gegenwart Gottes.
Unbegreifliche Gnade für Menschen, die weit von Gott entfernt waren,
in der Finsternis, auf dem Wege nach der Hölle, um ewig verloren zu sein in der äußersten Finsternis.
Und dann ein Zutritt zu der unmittelbaren Gegenwart Gottes.
Und jetzt ist der Himmel unser Teil. Es geht hier noch nicht einmal um das Vaterhaus. Es steht in Johannes. Aber das ist auch unser Teil. Gott, wo Gott wohnt.
Und der Sohn und der Heilige Geist. Wo die Kinder Gottes gehören.
Und dann der dritte Gedanke,
das ist gestern noch nicht erwähnt worden,
aber es ist eigentlich klar, dass es auch möglich ist, jeden Gegenstand besonders zu betrachten. Und wenn wir dann jeden Gegenstand betrachten, wie wir schon eigentlich getan haben in den vergangenen Abenden, dann sehen wir, dass auch die Gegenstände an sich
alle uns sprechen über den Herrn Jesus.
Alles, was hier gefunden wird, ist die Offenbarung Gottes, was der Herr Jesus ist. Denn er offenbart uns, wer er Gott ist. Und es spricht uns von seinem Werk auf Golgatha. Das ist das eine Brandopferaltar. Es spricht uns von seinem Werk, das er jetzt in den Himmel tut, als unser Sachwalter. Und derjenige, der sich hier verwendet, davon spricht das eine Waschbecken. Das hat zu tun mit der Reinigung unserer Sünden, die wir noch auf Gläubige tun. Und hat auch zu tun mit dem Wandel uns auf Gläubige. Wenn wir noch nicht einmal sündigen, wir wandeln durch diese Welt, werden wir verunreinigt. Und müssen wir immer eigentlich jeden Tag wieder unsere Füße, unsere schmutzigen Füße, die durch den Wandel verunreinigt sind, den Herrn Jesus darbieten. Und er weiß sich, er ist dafür, um uns zu reinigen. Welch eine Person, welch eine Liebe, welch ein Dienst.
Der Herr Jesus ist da, nicht nur dafür, um uns zu dienen.
Er hat es gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Um sein Leben zu geben, als Lösegeld für alle, auch für viele.
Aber als er nie an dem Kreuz war, dann hat er uns gedient. Aber jetzt, weil er jetzt auferstanden ist, verherrlicht da droben,
dient er uns jeden Tag, immer wieder aufs Neue, durch sein Wort und sein Geist.
Das ist eine Liebe. Unveränderlich, ewig ist die Liebe des Herrn Jesus für jeden einzelnen Gläubigen, für jeden einzelnen von uns.
Und vielleicht sagt jemand, aber einmal kommt doch ein Ende an den Dienst des Herrn Jesus. Wenn wir aufgenommen werden in Herrlichkeit und wenn wir droben sein werden bei ihm. Nein, liebe Geschwister, dann lesen wir in Lukas 12, Vers 37,
dass glückselig die Sklaven,
welche, wenn der Herr kommt, wachen,
befunden werden. Ich sage euch, sagte Herr Jesus, er wird hinzunahen und sie werden sich zu Tisch erlegen
und er wird kommen und sie
ihnen dienen. Der Herr Jesus dient uns auch in der Herrlichkeit,
denn er ist da, um uns glücklich zu machen. Nun sind wir eigentlich gestern schon
eingetreten in das Heiligtum und wir haben schon etwas gesehen von der Wohnung an sich. Ich möchte darüber aber noch eine kurze Bemerkung machen. Wir haben gesehen, ich will das noch kurz wiederholen, dass die Hütte an sich, die Wohnung, wo Gott wohnte, dass das Bretter waren. Die waren von Holz gemacht und die waren mit Gold überzogen. Dann muss ich erstens sagen, das hat auch mit dem Herrn Jesus zu tun.
Sie sagen, der Herr Jesus, ist er dann die Wohnung Gottes? Ja, wir lesen in dem Brief an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 19, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit,
in ihm zu wohnen. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, war er die Wohnung Gottes. Gott wohnte in ihm. Und Kolosser 2 sagt auch jetzt noch, ist er derjenige, in dem leibhaftig die ganze Fülle der Gottheit. Das ist der Herr Jesus. Wir können nie genug denken von seiner Herrlichkeit. Die ganze Bibel ist nur da, um seine Herrlichkeit und Schönheit vor unsere Blicke zu stellen. Sie sagen auch so, damit die Wohnung, Sie haben gestern gesagt, die Wohnung, das sind die Gläubige. Ja, auch jetzt. Das ist so, nämlich weil der Herr Jesus jetzt droben in der Herrlichkeit ist, hat Gott auch eine Wohnung auf Erden. Und das sind die Gläubige. Wir haben gesehen, es sind Bretter von Holz. Und Holz ist eine Substanz, das ist ein Metall. Und das ist an sich auch weiß, ziemlich weiß, nicht wie Metall. Und das bedeutet die Menschheit, wir haben es gestern schon gehört, Holz ist aus der Erde gesprochen. Und so weit sind wir auch Menschen. Aber wir sind auch bekleidet mit Gold. Gold in der Bibel, das ist göttliche Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Und obwohl wir Menschen sind, sieht Gott uns in Christus und sind wir bekleidet mit Gold, mit Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Und so sind wir auf Erden nebeneinander gestellt, wir haben es schon gesehen, wie die Bretter also nebeneinander gestellt sind und festgehalten werden durch diese Spangen. Wir haben das auch gestern gehört, was das bedeutet, dass wir so hier auf Erden gleichsam Schulter an Schulter stehen, oder anders gesagt, wie Steine sind, eines Gebäudes, eines Tempels, und dass der Herr Jesus dann in unserer Mitte wohnt. Und das ist in besonderer Weise, wenn die Versammlung, die Gemeinde als solches, zusammen ist. Heute Abend haben wir auch eine Versammlung. Aber hier ist eigentlich nicht, was wir am Sonntag haben, und auch noch nicht einmal in der Gebetsstunde. Es ist nämlich so, dass hier ein Abend ist, dass ein Bruder verantwortlich ist. Er ist eingeladen. Aber wenn wir zusammen sind, auf Versammlung, auf Gemeinde Christi, dann ist da der Herr Jesus derjenige, der nur die Autorität hat, und der sagt, der Bruder oder dieser Bruder, der hat ein Lied vorzuschlagen, oder der hat etwas zu sagen, und dann können alle anderen schweigen. Das ist besonders, wenn wir verwirklichen, was steht in Matthäus 18, Vers 20. Wenn zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, dort bin ich in ihrer Mitte. Das ist nicht überall, wo Gläubige zusammen sind. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Wenn irgendwo eine Kirche ist, von Menschen gegründet, die wir nicht finden, den Namen finden wir nicht in der Heiligen Schrift, dann sind da viele Gläubige, sind da drin, aber die sind vermischt mit Ungläubigen. Ich war vor einiger Zeit in dem Rheinpfalz, in Duchrot und Umgebung. Und da muss man sehr gut suchen, um unter 10, 20 oder 30 Pfarrern einen gläubigen Mann zu finden, der errettet ist. Dann kann man sagen, hier ist eine Verbindung mit Ungerechtigkeit. Und das sind dann Ungläubige, die dann auch daran teilnehmen, an den Diensten sogar. Und dann ist das nicht zu dem Namen des Herrn Jesus versammelt. Das ist, wenn man auf Versammlung sich schaut, rings um die Person des Herrn Jesus und seine Autorität erkennt, zu seinem Namen hin. Er ist der Mittelpunkt, er hat die Führung. Und dann sind keine Ungläubige geladen zu dem Tische, nur diejenigen, die er ladet, nur diejenigen, die sein Eigentum sind. Das ist die Bedingung, dass man errettet ist. Und die Schade ist es dann, dass manchmal, wenn wir hier so zusammenkommen, viele Kinder, liebe Kinder Gottes, die wir schätzen, die wir hochachten, dass sie dann diesen Platz nicht einnehmen. Der Platz der Absonderung, der Platz außerhalb des Lagers. Aber das ist die Wohnung Gottes. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich hörte vor einiger Zeit einen Bruder sagen, ja, bei uns in der Versammlung ist es manchmal so, dass viele zu der Versammlung gehen und zu der Versammlung gehen, als ob es eine Kirche ist. Als ob es etwas ist von Menschen gegründet. Es ist eine Gewohnheit geworden, ja, es ist wieder Zeit, wir müssen zur Versammlung. Aber lasst uns gut bedenken, dass das Wort Versammlung manchmal verkehrt benutzt wird. Was ist die Versammlung in Eibelshausen? Das sind alle Kinder Gottes, die hier wohnen. Ich weiß nicht wie viel. Jedermann, auch wenn er ein Mitglied ist einer Kirche, er ist in Verbindung mit etwas, was Menschen gemacht haben. Er ist in gewisser Weise ungehorsam. Aber er gehört dort, wo die Gläubigen sich versammeln, zu dem Namen des Herrn Jesus hin. Und wäre das doch so, dass mehrere Gläubige, auch vielleicht durch diese Abende, diesen wunderbaren Platz verstehen lernen. Den Platz, wo man verachtet wird, wo man geschmäht wird und verspottet vielleicht, weil es so wenige sind und weil es kein schönes Gebäude ist. Aber wo es nach Gottes Willen, nach seinen Gedanken ist und auf Grundlage der Einheit, der Versammlung oder der Gemeinde Christi. Wenn jemand mir die Frage stellt, wo gehörst du dann zu? Dann sage ich nicht, ich gehöre zu der Versammlung. Und wenn wir als Versammlung so mitmachen, eine Allianz, dann machen wir von uns selbst auch wieder eine Sekte. Wir sind keine Sekte. Wir sind dasjenige, was der Herr Jesus gegründet hat, am Anfang. Und wir nehmen alle wahre Gläubigen an, als unsere Brüder und Schwestern. Und wenn jemand mir die Frage stellt, wozu gehörst du? Dann sage ich, gehöre zu dem Herrn Jesus. Ja, wo dann aber welche Gemeinde? Die Gemeinde Christi, die große Versammlung des Herrn Jesus. Aber lasst uns gut bedenken, wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen, dass wir nicht die Versammlung sind. Die Versammlung des Herrn Jesus in Eibelshausen, das sind alle wahren Kinder Gottes. Die kommen vielleicht nicht alle, denn das kann uns zum Weinen bringen. Aber lasst uns gut bedenken, dass wir nur ein Bruchteil sind, und das macht uns demütig. Wir erheben uns nicht darüber, wir wissen es, wir haben es, nein, wir haben nichts und wir wissen es nicht auch. Es ist alles Gnade, aber es ist nach Gottes Willen. Und wenn der Herr Jesus niederblickt, wie schön ist es dann für ihn, wenn er die Seinigen im Gehorsam, nicht um einen Person, sondern um seinen kostbaren Person, um seinen Namen, versammelt sieht, wo sie im Gehorsam und in Abhängigkeit zu ihm hinaufblicken, damit er der richtige Bruder sagt, wer dienen kann oder wer ein Lied vorschlagen kann und wer beten kann. Und möchte der Herr auch in vielen jungen Brüdern wirken, dass sie auch sein Wort forschen, dass sie mehr seine Gedanken kennenlernen, damit sie erfüllt werden mit Glück und mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus, damit sie auch nicht alles überlassen an älteren Brüdern, sondern auch selbst dienen können in Demut und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich muss doch noch ein Ding dazu sagen. Denn vielleicht denken die Schwestern, dann haben wir es schön, dann brauchen wir nichts zu tun. Nein, eine Versammlung zu dem Namen des Herrn Jesus hin hängt für die Hälfte ab von den Schwestern, ob das nach Gottes Willen und nach seinen Gedanken ist. Denn das Gebet, die Gesinnung der Schwestern, der Demut und die Abhängigkeit von dem Herrn, das Gebet in ihrem Herzen schon vor der Versammlung anfängt und auch während der Versammlung, das Gebet ist vielleicht viel wichtiger als alles andere. Und darum, jeder Mann hat eine Verantwortlichkeit. So kann der Herr segnen, reiche Segensströme geben. Das ist das Haus Gottes auf Erden. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, ich schreibe euch diese Dinge, dir diese Dinge, damit du wissest, wie du in dem Hause Gottes verkehren sollst. Das die Versammlung wird benutzt, wird vorgestellt als eine Frau, erstens, als eine Braut, zweitens, als ein Leib, er ist das Haupt, wir sind das, der Leib, und drittens, als ein Haus. Das hat, alle drei hat es eine besondere Bedeutung. Wenn die Versammlung in dem Neuen Testament vorgestellt wird, als ein Leib, der Herr Jesus ist das Haupt, und wir sind der Leib, dann bedeutet das, dann geht es um die Glieder, dass sie einander benötigen und dass sie zusammengehören. Das ist wie ein Leib. Ein Arm und ein Bein, wir haben alle, benutzen ein alle, wir haben ein alle nötig, einander. Das ist ein Leib. Und wenn es geht um eine Braut, dann geht es um seine Liebe. Das ist das Verhältnis der Liebe zwischen dem Herrn Jesus und die Seinigen. Aber wenn es geht um ein Haus, eine Wohnung, ein Tempel, dann geht es um Ordnung. Dann geht es um den Gedanken Gottes, wie alles eingerichtet ist, so wie ein Haus eingerichtet ist, ein Tisch des Herrn, das gehört zu dem Hause Gottes, wo der Herr Jesus der Mittelpunkt ist und wo er die Autorität hat. Möge der Herr schenken, dass wir auch diese Dinge verwirklichen in der Praxis unseres Beisammenseins. Dann haben wir gestern noch keine Zeit gehabt, um etwas zu sagen über den Schaubrottisch. Möchte ich doch auch noch etwas gerne darüber sagen. Wir haben hier einen Schaubrottisch und der war in Wirklichkeit 2 Ellen lang und 1 Elle breit und 1,5 Elle hoch. Wir haben schon gehört, es ist alles Maßstab 1:25. Und die Brote, die sind, vielleicht denken Sie, die sind gelegt, die sollen gelegt werden in Reihen. Wir wissen das nicht genau. Es wird gesagt, Kisten. Derjenige, der das hier gemacht hat, der hat gedacht, die Brote sind da so rund und platt und die werden dann aufeinander gestapelt. Wie das gewesen ist, Das könnte ich nicht genau sagen. Aber jedenfalls, es waren 12 Brote. Und haben wir schon etwas gehört von einigen Zahlen, die es in der Wohnung Gottes gibt. Wir haben schon gehört über den Altar, dass es 5 Ellen lang war und 5 Ellen breit, dass das zu tun hatte mit der Verantwortlichkeit. Ich will das alles nicht beweisen jetzt und wiederholen, das wäre zu lang. Und die Höhe haben wir gesehen, das ist die Zahl 3. Und das geht über die Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Merkwürdigerweise ist die Zahl 3 hat auch zu tun mit der Auferstehung. Am dritten Tag zum Beispiel, dann finden wir das erste Mal in 1. Mose 1, das Leben. Am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden. Und in Hosea 12 lesen wir auch, dass das Volk Israel am dritten Tage auferstehen wird. Nun ist es aber so, dass hier finden wir also den Altar. Und das finden wir auch die Zahl 4 haben wir gefunden. Die Zahl 4, das war die Zahl der Welt. 4 Ecken der Welt, 4 Winden, 4 Jahreszeiten. Und das bedeutet der Herr Jesus für die ganze Welt. Das hat zu tun mit Schwachheit. Denken Sie nur an 4. Mose. Das 4. Buch Mose, das geht doch über die Wüste. Aber hier haben wir die Zahl 2. Wir haben also in dem Altar 3, 4 und 5. Und wir haben auch manchmal auch in dem goldenen Leuchter die Zahl 7. Das wissen wir, das ist die Zahl der Vollkommenheit. 6 finden wir, soweit ich weiß, nicht in der Stiftshütte, denn 6 ist die Zahl des Menschen, der Unvollkommenheit. Aber hier finden wir, es ist 2 Ellen lang, dieser Tisch. Wie gesagt, diese Woche schon, es ist nicht der Tisch des Herrn, der hier vorgestellt wird. Der Tisch des Herrn wird vorgestellt in dem ehernen Brandopferaltar, wo die Speise Gottes gefunden wird. Hier finden wir aber einen Tisch, der 2 Ellen lang ist. Und 2 ist in der Bibel die Zahl der Gemeinschaft. Die wenigste Möglichkeit, dass Gemeinschaft da sein kann, das ist 2. Und das ist auch so. Die Zahl 2 ist auch die Zahl des Herrn Jesus. Wir finden die zweite Person der Gottheit, wenn ich es so sagen darf, das ist der Sohn. Das ist in besonderer Weise die Zahl der Gemeinschaft und die Zahl von dem Herrn Jesus. Darum, wenn der Herr Jesus gesehen wird, dann sehen wir einen Heiland und einen Erlöser. Die zwei gehören zusammen. Und sie können auch Gemeinschaft haben miteinander. Diese ist eine Elle breit. Und das ist auch eine merkwürdige Zahl. Die Zahl 1 in der Bibel, das ist die absolute Gottheit. Gott ist einer, lesen wir. Und nun kommt noch etwas Merkwürdiges, dass die Höhe ist eine und eine halbe Elle. Eine halbe, das ist eine Zahl, die wird hier hinzugefügt. Und diese Maß finden wir einige Male in der Stiftshütte. Wir finden zum Beispiel auch die Bundeslade, ist auch eine und eine halbe Elle hoch. Und wenn wir daran denken, was das für Geräte sind, was das zu tun hat mit dem Himmel, was das zu tun hat mit unaussprechlichen Herrlichkeiten und wunderbaren Höhen und Tiefen, dann können wir schon begreifen, was die Zahl eine halbe hinzugefügt bedeutet. Denn auch das Roster, das in dem ehernen Brandopferaltar war, das war auf der Hälfte der Höhe. Es war 3 Ellen hoch. Also das war auch eine und eine halbe Elle. Das finden wir also dreimal in der Stiftstücke. Und dann müssen Sie bedenken, dass Gottes Wort etwas sagt über die Hälfte. Nämlich, die Königin von Sheba hat gesagt, die Hälfte ist mir nicht, nicht die Hälfte ist mir gesagt worden. Das bedeutet etwas, das unerfasslich ist, das nicht zu umfassen ist, das nicht zu begreifen ist. Und darum geht es in diesen Dingen. Es geht um solche Höhen, solche wunderbaren Dinge, wenn wir sprechen über den Platz, wo der Herr Jesus das Opfer gebracht hat. Das ist das Kreuz. Dann lesen, das ist der Gedanke von einer und einer halben Elle. Und das ist auch der Platz, wo er die Seinigen nährt, während sie noch hier auf der Erde sind. Das ist die Nahrung der Gläubigen, das ist der Tisch, wo er die Seinigen trägt auch. Und das ist die ewige Herrlichkeit, das ist der Thron Gottes. Das ist, wo wir waren in der Tiefe, er hat uns aufgeführt durch sein Kreuz und er bringt uns so auf diese Höhe in die ewige Herrlichkeit. Auch dieser Tisch ist auch wieder von Holz gemacht, welches spricht von seiner Menschheit und von mit Gold, mit reinem Golde überzogen. Wenn wir in der Stiftshütte lesen von Gold, dann hat es auch manchmal zu tun mit uns als Gläubigen, zum Beispiel die Bretter. Aber wenn es geht um reinem Golde, dann geht es nur um die Person des Herrn Jesus. Und dann finden wir hier auch einen Kranz ringsum. Das ist auch ein schöner Gedanke. Einen goldenen Kranz. Und wir können sofort schon begreifen, wir sind hier in den Himmel. An dem ehernen Brandopferaltar, da finden wir keinen Kranz. Das war das schreckliche Leiden, das Leiden auf Golgatha. Das war, als er da das große Werk vollbracht hat. Oh, das war scheinbar eine Niederlage. Aber er hat das Werk vollbracht und jetzt ist er droben verherrlicht. Und dann kommen wir in den Himmel, in den himmlischen Ötern, in das Heiligtum. Und dann finden wir einen Kranz. Der Herr Jesus ist gekrönt. Jetzt ist er der Sieger. Er ist der Überwinder. Und so dürfen wir ihn betrachten, auch heute Abend, als derjenige, der das Werk vollbracht hat und der das sieht und der darüber alle Mächte des Feindes gesiegt hat. Und dann haben wir noch gelesen von einer Leiste. Auch merkwürdig. Gestern haben wir das gelesen, nämlich das ist, und mache ihm den Tisch nämlich eine Leiste, eine Handbreit zuerst und überziehe ihn mit reinem Golde und mache ihm einen Kranz von Gold ringsum. Und mache ihm eine Leiste, eine Handbreit ringsum. Und mache einen Kranz von Gold an seine Leiste ringsum. Was bedeutet das? Mache ihm eine Leiste, eine Handbreit. Rings um den Tisch war eine Leiste. Menschlich gesehen können wir es schon begreifen. Es war natürlich, um die Brote zu behüten, dass sie abgeschüttet wurden. Aber, muss zuerst noch, ehe ich über die Leiste etwas sage, noch etwas sprechen über die Brote an sich. Was bedeuten die Brote? Die haben zweierlei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, dass der Herr Jesus es selbst erklärt in Johannes 6, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wovon waren die Brote gemacht? Die waren gemacht von Manna in der Wüste. Und das war das Brot, das Gott ihnen gegeben hatte. Das Manna, das ist der Herr Jesus. Er ist von dem Himmel herniedergekommen und er ist das Brot des Lebens. Und die Priester durften sich damit nähren. Das war die Speise der Priester. Jede Woche am Samstag, am Sabbat, dann durften sie das wegnehmen und sich damit nähren. Dürfen wir das auch? Ja, Bruder und Schwester. Wir sind alle Priester. Es gibt nicht einen Priester, wir haben es schon gehört, nicht ein Mann, der die Führung hat. Nein, wir sind alle Priester, sagt Gottes Wort. Und wir dürfen diese himmlische Speise zu uns nehmen. Wie tun wir das? In besonderer Weise, wenn wir die Evangelien lesen. Natürlich das ganze Wort Gottes. Aber das Manna, das bedeutet in besonderer Weise der Herr Jesus, so wie er hier auf Erden gewandelt hat. Das Manna, das ist der Herr Jesus nicht verherrlicht. Das sind wieder andere Bilder. Aber das Manna, das ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, auf Erden. Wenn wir lesen in den Evangelien, wie der Herr Jesus hier Gott verherrlicht hat, wie er gewandelt hat, dann können wir sehen, wie unser Wandel sein soll. Dann können wir ihn betrachten und bewundern und dann können wir das zu uns nehmen und Speise, wie man ist, verändern uns, schenken uns Kraft, aber auch wir werden gebildet durch diese Speisen. Und so ist es, dass wir gesegnet werden, indem wir die Person des Herrn Jesus, wie er wandelt hier auf Erden, in uns aufnehmen und werden wir dadurch gestärkt und gesegnet für unseren Wandel. Das ist das Brot. Tun wir das auch alle? Eines ist Not, hat der Herr Jesus gesagt. Zu wem? Zu Martha. Martha hatte viel zu tun. Und das war eine treue Frau. Aber war ein Fehler. Sie hatte nicht genug Zeit, um an die Füße des Herrn Jesus zu sitzen. Das war dumme Sache. Darum sagte Herr Jesus, Martha, Martha. Etwas stimmt nicht. Maria. Maria, die hatte auch gearbeitet. Wir lesen Maria, die auch an die Füße des Herrn Jesus saß. Das Wort auch, das sagt viel. Sie hat morgens hat sie für die Bette fertig gemacht und gekühlt und gewaschen und alles getan. Und dann hat sie auch noch Zeit gehabt, um sich an die Füße des Herrn Jesus zu setzen. Gebe der Herr, dass es auch bei uns so sein möge. Wie viel haben wir manchmal zu tun? Schaffe, schaffe, immer wieder. Aber zu den Füßen des Herrn, das ist Ewigkeitswerk. Das bleibt in Ewigkeit. Alles müssen wir einmal loslassen. Alles aufheben. Nur was wir mitgenommen haben von dem Herrn Jesus, das geht mit uns in die Ewigkeit hinein. Aber zweitens haben die Brote noch eine andere Bedeutung. Es sind wie viel Brote? 12. Für jeden Stamm ein Brot. Für das ganze Volk. Hier ist das ganze Volk Gottes vertreten. Hier findet Gott in dem Heiligtum sein Volk. Beleuchtet durch das Leucht, durch das Licht des Leuchtes, des goldenen Leuchtes. So sieht Gott sein Volk. 12 Brote. Getragen durch Christus. Der Herr Jesus trägt sein Volk. Er ist der Tief. Er ist der goldene Tief. 12 Brote. Ja, immer 12. Auch nachdem das Volk in Gefangenschaft war, nach Assyrien geführt, auch nachdem unter Jerobeam es getrennt war und zerrissen in 2 und 10 Stämme, nachdem weggeführt nach Assyrien und die 2 Stämme nach Babel. Ja, immer, sobald da ein Tempel ist in Jerusalem, immer 12 Brote. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Zur Zeit, als Elia ein Altar gebaut hat, da war das Volk Israel auch schon verteilt, geteilt in 2 Teile. Aber er baut einen Altar von 12 Steinen. Und sogar Paulus, als er vor Agrippa stand, dann sagt er, die Hoffnung, zu welcher unsere 12 Stämme kommen müssen. Das spricht er immer noch über das ganze Volk Gottes. Und das ist wichtig für uns. Dass wir haben es eigentlich heute Abend schon gehört, dass wir immer in unseren Gedanken, wenn wir sprechen über Versammlung oder Kirche Christi oder Gemeinde, dass wir dann das ganze Volk Gottes umfangen und auch in unseren Gebeten daran denken, der Herr Jesus wird sie alle auch einmal aufnehmen in seiner Herrlichkeit. Jeder, der gewaschen ist, durch das Blut Christi, der gehört zu dem ganzen Volk Gottes. Lasst uns das auch verwirklichen in unserem persönlichen Leben. Und dann kommen wir zu dieser Leiste. Die Leiste war, um das Volk Gottes zu schützen, zu bewahren. Sie haben vielleicht auch wohl zu Hause ein Gemälde oder ein Bild, nicht wahr, an der Wand. Und was ist dann darum? Ist eine Leiste darum. Und eine Leiste, das ist, um etwas einzuschließen. Und eigentlich noch, um etwas anderes auszuschließen. Das ist eingeschlossen. Und das andere ist draußen. Und so hat die Hand des Herrn Jesus sich um die Seinigen gestellt. Und er schließt die Seinigen ein. Er bewahrt sie. Und seine Hand ist stark. Eine Leiste, eine Handbreit. Und um diese Leiste wieder einen goldenen Kranz. Das bedeutet, die Hand des Herrn Jesus, ja, die hat wohl ein Loch. Die ist durchbohrt. Aber sie ist die Hand, die jetzt verherrlicht ist. Er ist verherrlicht und seine Hand ist stark. Manchmal kann es bei uns noch vorkommen, dass jemand zweifelt. Wird ich wohl das Ende erreichen? Wird ich wohl wirklich einmal dort sein in der Herrlichkeit? Lasst uns dann viel denken an das Lied. Stark ist meines Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen. Hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Und seiner Hand entreißt mich nicht. Wer will diesen Trost nicht rauben? Lasst uns auch denken an die Hand des Herrn Jesus. Er ist gekrönt mit Herrlichkeit. Die Leiste, eine Hand breit, hält sein Volk umschlossen und bewahrt uns bis ans Ende. Ja, wir müssen Ich möchte noch gerne daran denken, dass in dem Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Und die war auch ein Bild von dem Herrn Jesus. Das war eigentlich eine Kiste, konnte man sagen. Es war 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit und hoch. Diese halbe Maß hat ihr viel Bedeutung. Wir haben das schon gehört. Aber in dieser Bundeslade war auch etwas. Erstens das Gesetz. Das sind die 10 Gebote Gottes. Und das ist eine ernste Sache. Wenn wir daran denken, dass Gott hier wohnte, dass hier zwischen den Cherubim eigentlich die Wolke oder das Licht Gottes war, umhüllt von Finsternis. Denn kein Mensch konnte Gott sehen und leben. Und dass da ein Deckel war, ein Hühnungsdeckel, aber dass unter dem Deckel war das Gesetz. Wenn wir daran denken, und wenn wir daran denken, dass Gott hier wohnte, und dass Gerechtigkeit und Gericht die Grundlage seines Thrones sind, dann können wir eigentlich nicht begreifen, dass Gott inmitten eines Volkes, so wie Israel, wohnen konnte. Ein Volk, wo Ungerechtigkeit war, wo Sünde war, das ein goldenes Kalb gemacht hatte. Und auch wenn wir an uns selbst denken, was wir sind und wer wir sind, wie kann der Herr in unserer Mitte wohnen? Wenn er sein Gesetz sieht, seine heilige Ansprüche auf den Menschen, und wir haben in alle 10 Geboten gesündigt, dann müsste Gott eigentlich das ganze Volk in einem Nu vernichten. Aber zwischen dem Gesetz und Gott, da war ein Sühnungsdeckel. Und da war das Blut. In dem Gesetz, in der Lade, dass darin das Gesetz war, das ist auch ein Beweis, dass es uns spricht von dem Herrn Jesus. Denn wir lesen, dein Gesetz, sagt der Herr Jesus in Psalm 40, ist inmitten meines Herzens. Das ist die Bundeslade. Der Herr Jesus hatte das Gesetz Gottes inmitten seines Herzens. Auf dem Stab Aaron, sich von seiner Auferstehung und seiner Priestertum und der goldene Krug mit Manna, das ewige Gedächtnis in den Himmel, dass er der wahre, heilige und reine Mensch gewesen ist, auf Erden herniedergekommen. Aber das Wunderbare, das war, dass hier doch ein goldenes, von reinem Golde, ein Versöhnungsdeckel war. Und das spricht uns doch auch in besonderer Weise von dem Herrn Jesus. Wenn Gott hier wohnte, dann war das ein Thron des Gerichtes. Wenn Gott irgendwo wohnt, soll es ein Thron des Gerichtes sein. Aber in Römer 3, da lesen wir, dass der Thron des Gerichtes umgestaltet worden ist in einen Gnadenstuhl. Es ist jetzt ein Gnadenthron. Wie kommt das? Das kommt, weil einmal pro Jahr der hohe Priester hineinging in das Heiligtum und dass er hier Blut gesprengt hat, das Blut eines Opfertieres. Und dann sprengte er das, ich glaube, dass er hinten der Bundeslade gestanden hat und er musste es sprengen in östlicher Richtung, in Richtung vom Osten, wo der Eingang war, wo auch die Pforte war. Wir haben das schon diese Woche gehört. Das Osten ist der Platz, wo der Sünder ist, der weggeflüchtet ist von Gott. Wohl auch, wo das Licht herkommt, aber auch, wo der Sünder ist. Wir haben das gesehen in verschiedenen Bildern. Und dann ist es, das Blut wird gesprengt, wie viele Malen auf den Versöhnungsdeckel? Ich höre es sich schon sagen, 7 Malen. Aber es ist nicht wahr. Lesen Sie in 3. Mose 16, es wurde einmal gesprengt auf den Versöhnungsdeckel. Und 7 Malen auf der Erde. Einmal für Gott. Und 7 Malen für uns. Ein Sünder ist nicht so schnell überzeugt. Gott sieht einmal das Blut und in aller Ewigkeit kann er dem Sünder begegnen. Welch ein Wert hat das Blut des Herrn Jesus, wir haben es gelesen, einmal ein Opfer dargebracht in der Vollendung des Zeitalters und für ewig ist es genug. Gott hat es gesehen, aber auf den Fußboden, auf dem Sande, 7 Malen, um uns zu überzeugen. Ja, da stehen wir, wo das Blut 7 Malen gesprengt ist. Eine vollkommene Zahl. Und so dürfen wir stehen, auf einer festen Grundlage, dass wir immer vor Gott angenehm und begnadigt worden sind. Dann sehen wir hier, dass diese Bundeslade, die steht in dem Sande der Wüste. Ich habe einmal einem Bruder die Frage gestellt, was denkst du wohl, was der Fußboden der Stiftshütte war? Er sagte Gold. Stimmt nicht. Da war ein anderer Bruder dabei und er sagte, nein, das war wohl von Holz. Nein, stimmt nicht. der Boden des Stiftshütte war von Sand. Und das wunderbare göttliche Gerät, was spricht von dem Herrn Jesus, stammt in den Sand. Und davon sprechen doch auch die Stangen. Wir haben das auch gehört diese Woche. Die Stangen sprechen davon, er geht mit uns mit. Immer bleibt er bei uns. Und wenn auch Trübsale hier noch unser Teil sind, wenn auch manchmal Not ist und Krankheit und Dinge, die wir nicht begreifen können, hier ist unser Platz und er führt uns bald ein in seine Herrlichkeit. Dann sehen wir hier, zum Schluss will ich da noch an denken, wir können nicht alles im Einzelnen behandeln, wir sehen hier noch die Cherubim. Was ist ein Cherub? Wir finden die einige Male in der Heiligen Schrift. Die finden wir immer in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Wir finden auch Seraphim. Ein Cherub, Cherubim ist Mehrzahl. Ein Seraph in Jesaja 6 finden wir nur einmal in der Bibel. Seraphim, Mehrzahl. Die Seraphim, die haben 6 Flügel. Mit 2 bedecken sie ihre Augen. Sie sind nicht wert, Gott anzuschauen. Mit 2 bedecken sie ihre Füße. Sie sind nicht würdig, vor Gott zu stehen. Mit 2 fliegen sie. Bereit zum Dienste Gottes. Das sind die Seraphim. Ihr Name bedeutet brennend. Brennend vor Eifer, vor Gott. Und wir finden auch die lebendigen Wesen in der Offenbarung. Wir finden auch die Engel in der Offenbarung. Wir finden da auch die 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000 Engel. Aber was tun diese Cherubim? Diese höchsten Wesen, welches es in der Herrlichkeit gibt, was tun die? Sie beugen sich. Und worauf blicken sie? Sie blicken auf das Blut. Sie blicken auf das Blut der Versöhnung. Und wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 10, Dinge, worin die Engel begehren, hineinzuschauen. Die Engel können es nicht begreifen, Brüder und Schwestern, dass es Menschen gibt, die weit von Gott entfernt waren, Feinde Gottes, und dass sie jetzt noch höher gestellt sind, noch höher als die Engel. Wenn wir Offenbarung 5 lesen, wenn wir es gut lesen, dann müssen die Engel weichen. Wenn die Erlösten eingeführt werden, dann lesen wir, dass die Engel, die sind rings um den Thron und um die Ältesten. Die Ältesten, das sind wir. Wir sind näher bei dem Thron als die Engel. Warum? Weil ein Engel ein Knecht Gottes ist. Weil ein Engel nur ein Diener Gottes ist. Und ein Kind ist unendlich viel mehr als ein Knecht. Ein Kind ist ein Verhältnis der Liebe. Und das hat Gott uns geschenkt. Durch das Werk des Herrn Jesus. Welch eine Gnade. Welch eine Person ist der Herr Jesus. Wie vollkommen ist sein Werk, dass er uns so begnadigt hat. Möge es so sein, wenn wir diese Dinge begreifen, dass die Dinge der Welt wirklich ihren Wert für uns verlieren. Dass es für uns nicht mehr so schwer ist, um Abstand zu halten von Dingen, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Um gehorsam den schmalen Weg zu pilgern, bis er kommt und wir wirklich sehen werden, wie es sein wird, was wir hier im Schatten in diesem Abend teilweise angeschaut haben.